Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Sport, Großereignisse und Deutschland, das ist eine schwierige Beziehung. Hamburg und München haben Olympia abgelehnt. Nun soll aber das zweitgrößte Multisportereignis nach Olympia nach Deutschland kommen. Das ist die Universiade. Und darüber habe ich mit André Hahn von der Linkspartei gesprochen. Denn die Bewerbung des Deutschen Hochschulsportverbandes wird am Mittwoch diskutiert werden im Sportausschuss des Bundestags. Außerdem Thema dieser Sendung, das Nike Oregon Project. Das ist zwar nun Geschichte, nachdem Gründer Alberto Salazar wegen Dopingvergehen für 4 Jahre gesperrt wurde. Aber es bleibt eine Frage: Wie groß wird der Einfluss von Unternehmen auf den Sport trotzdem sein? Vielleicht wird er sogar wachsen. Und diese Frage habe ich den Sportökonom Eike Emrich gefragt. Wir starten aber mit dem aktuellen Sport an diesem Tag, einem historischen Ereignis beim Ironman und einem eher enttäuschenden Abschluss der Turn-WM, zumindest aus sportlicher Sicht. Fast 4 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon obendrauf. Das Ganze bei Temperaturen von mehr als 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit. Der Ironman auf Hawaii ist eines der härtesten Sportrennen der Welt. Und bei dem hat es in diesem Jahr das historische Ergebnis gegeben. Ein deutscher Doppelsieg bei den Männern und Frauen. Matthias Merget über den Sieg von Jan Frodeno und Anne Haug.
Die Ironman-WM war in deutscher Hand. Noch nie in der Geschichte der Weltmeisterschaft hat es einen deutschen Doppelsieg gegeben.
Jan Frodeno auf den letzten Metern. 7 Stunden, 51 Minuten und die Welt liegt ihm zu Füßen. Anne, lauf die letzten Meter und lass es einfach an dich ran. Anne Haug ist die Weltmeisterin bei den Frauen 2019.
Als erster durfte Jan Frodeno jubeln, Streckenrekord und als erster Deutscher zum dritten Mal Weltmeister. Beim Schwimmen in der Spitze, beim Radfahren die Führung übernommen und beim Marathon die Konkurrenz fast deklassiert.
Ich glaube, das war der Tag, den ich meine Karriere lang gesucht habe. Es war sowas, wo ich zwischendurch Druck machen konnte, auf dem Rad Spaß hatte und immer eigentlich in dem Moment war und wusste, dass ich verdammt viel Glück brauche, um nochmal so fit hier an der Startlinie zu stehen.
Sein vielleicht größter Konkurrent, Vorjahressieger Patrick Lange, musste das Rennen auf dem Rad wegen eines Infekts aufgeben. Aber auch Jan Frodeno musste in seiner Karriere schon sportliche und gesundheitliche Rückschläge wegstecken. Auch deswegen war sein dritter Hawaii-Sieg ein besonderer.
Das bedeutet, dass es sich gelohnt hat, nochmal zu träumen und nicht aufzugeben.
Als dritter kam Sebastian Kienle ins Ziel. Der konnte nur staunen über die Leistung von Frodeno.
Klar, Jan war in einer absolut eigenen Welt. Und meine Welt, der hatte ich auch schon ganz schön zu kämpfen. Ich weiß nicht, was Jan da immer für eine Abkürzung findet.
Eine Abkürzung, so schien es, hatte auch die deutsche Anne Haug auf der Marathonstrecke. Nach Rang 3 im vergangenen Jahr wurde sie Weltmeisterin.
Das ist natürlich fantastisch. Also ich kann es selber noch nicht ganz glauben. Vielleicht realisiere ich es morgen. Aber es ist heute alles irgendwie, das Schwimmen hat schon gut angefangen. Ich war gleich ganz vorne mit dabei. Dann ab Kilometer 50 war ich so lange allein gefahren. Da habe ich schon gedacht, oh, jetzt wird es ein bisschen hart. Und habe dann so ein bisschen Up and Downs auf dem Rad gehabt. Aber das Laufen war einfach toll.
Sagte sie im Interview kurz nach dem Rennen. Locker entspannt mit einem Lächeln im Gesicht. Als Weltmeisterin sind die Strapazen wahrscheinlich auch leichter zu ertragen.
Große Strapazen, aber auch großer Jubel auf Hawaii. Währenddessen herrscht in Stuttgart Frust, denn bei der Turn-WM hat es keine deutsche Medaille gegeben, auch am letzten Tag nicht, obwohl es ja so gut aussah für Lukas Deuser, dem Barrenturner. In der Qualifikation hatte er noch die beste Leistung erzielt, heute hat er aber gepatzt. Holger Kühner berichtet aus Stuttgart.
Lukas Deuser war sauer auf sich selbst. Der Sturz vom Barren bei einem Übungsteil, das er so oft trainiert hatte. Dazu die Gewissheit, dass einige Top-Favoriten auf die Medaillen schon in der Qualifikation gescheitert waren. Die Suche nach dem Fehler kurz nach dem Wettkampf ohne Erfolg.
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe es im Vorfeld so oft gemacht, so oft geschafft. In den letzten Wochen nochmal an dem Element gearbeitet, weil mir das immer schon schwerfällt, dass es jetzt heute wieder nicht klappt. Ist einfach, ja, ich kann es selber nicht ganz verstehen. Bin enttäuscht und sauer auf mich, dass ich es nicht hinbekommen habe.
Vor 3 Monaten hatte sich Dause die Hand gebrochen. Allein die WM-Teilnahme für ihn eine kleine Sensation. Doch heute im Finale zählte diese Teilnahme nicht mehr. Die Medaillen bekamen andere. Der Brite Joe Fraser gewann Gold mit 15,0 Punkten. Dause hatte in der Qualifikation mehr bekommen, obwohl er beim Abgang einen großen Schritt machen musste. Vor dem Wettkampf war denkbar, Dauser kann sogar gewinnen. Nach dem Wettkampf Lukas Dauser auf Rang 8, letzter.
Holger Kühne aus Stuttgart. Und ebenfalls heute im Finale war Sarah Voss. Sie ist Siebte geworden im Wettbewerb beim Schwebebalken. Und gewonnen hat dort mal wieder Simone Biles, die US-Amerikanerin, ihr 24. WM-Titel. Und damit ist sie der Mensch mit den meisten WM-Medaillen aller Zeiten. Und das trotz allem, was hinter ihr und ihren Teamkolleginnen liegt, denn die US-Turnerinnen kämpfen immer noch um Entschädigung. Entschädigung dafür, dass sie vom langjährigen Teamarzt Larry Nassar sexuell missbraucht wurden. Mehr als 300 Mädchen und Frauen sind betroffen und dass wir über diesen Fall überhaupt Bescheid wissen, das verdanken wir vor allem einer von ihnen, Rachel Dan Hollander, denn die ehemalige Turnerin hat als erste das Schweigen gebrochen. Nun hat sie ein Buch geschrieben, übersetzter Titel »Was ist ein Mädchen wert?« Jürgen Kalver hat das Buch gelesen und berichtet über den langen Weg von Dan Hollander, der immer noch nicht zu Ende ist.
Es ist nicht einfach, über eine Erfahrung zu sprechen, die tiefe traumatische Spuren hinterlassen hat. Die Nachwirkungen können mannigfach sein. Scham, ein Gefühl von Ohnmacht und ein intensives Misstrauen gegenüber einer Gesellschaft, die den Opfern von sexuellem Missbrauch oft genug wenig Verständnis entgegenbringt. Umso bemerkenswerter ist das Buch, das die ehemalige Kunstturnerin Rachel Dan Hollander geschrieben hat. Es ist das Protokoll einer Geschichte, die erzählt, wie sie als erste in einer langen Reihe von Missbrauchsopfern den Mut entwickelte, mit Hilfe von Reportern der Zeitung Indianapolis Star das Treiben von Larry Nassar zu enthüllen, dem Arzt der Nationalmannschaft. Das Buch kam vor wenigen Wochen in den USA auf den Markt und trägt den Titel »What is a Girl Worth?« Die Hörbuchfassung hat sie selbst aufgenommen.
Ich wusste, was es für mich und meine Familie bedeuten würde, sollte die Zeitung die Geschichte publizieren. Ich wusste das seit Jahren. Aber ich konnte erkennen, dass die Reporter verstanden, wie man eine solche Recherche vorantreiben musste, wie Beweise und Indizien aussahen, wenn es um sexuellen Missbrauch geht. Sie hatten die moralischen Abgründe des Turnverbands gesehen und verstanden, wie weit der Missbrauch ging.
Ihre Anzeige bei der Polizei und die Arbeit der Medien sollten eine enorme Lawine auslösen. Im Laufe der Zeit sahen sich über 100 Betroffene erstmals in der Lage, das Treiben des Mediziners im Detail zu beschreiben. Viele nutzten die Gelegenheit, ihre Erlebnisse im Rahmen eines umfangreichen Prozesses gegen Nassar Anfang 2018 zu schildern. Auch Dan Hollander, einst als Teenager Mitglied der Nationalmannschaft, nun Juristin und Aktivistin, hat damals das Wort ergriffen. Nicht nur um zu schildern, wie der Arzt sie missbraucht hatte, sondern um das Verhalten der Verantwortlichen im Verband bloßzustellen und zu brandmarken.
And the reason everyone who heard about Larry's abuse did not believe it is because they did not listen.
Der Grund, weshalb niemand den Opfern glaubte, man hat einfach nicht zugehört. Weder 1997 noch 1998, 1999, 2000, 2004 oder 2014. Stattdessen brachte man diese Mädchen zum Schweigen, schüchterte sie ein und zwang sie dazu, sich weiter den sexuellen Übergriffen auszusetzen.
Um Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen, haben die Betroffenen Schadenersatzklagen eingereicht. Es sind mehr als 300 Frauen, deren Forderungen sich auf insgesamt rund 1 Milliarde Dollar summieren. Unter dem Druck der Anschuldigungen meldete der Verband vor einem Jahr sicherheitshalber Konkurs an, was es den Opfern schwer macht, ihre Ansprüche geltend zu machen. Zumal die Versicherungen sich weigern, einzuspringen, mit denen USA Gymnastics Verträge für Schadenersatzfälle abgeschlossen hatte. Bis heute ist nicht klar, wer im Verband was tat, um jahrelang Nassar und die eigene Organisation vor den gravierenden Enthüllungen zu schützen. Deshalb passt ein Bericht des Wall Street Journals von vor wenigen Tagen ins Bild. Danach hatte der Verband in den Jahren, ehe der Skandal für Schlagzeilen sorgte, seine Überschüsse von mehreren Millionen Dollar an eine Stiftung überwiesen, die mit USA Gymnastics verbandelt ist. Eine Taktik, die vorher bereits der Schwimmverband eingeschlagen hatte, dem ebenfalls Untätigkeit im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen vorgeworfen wurde. Solches Verhalten am Rande der Legalität der Insolvenzgesetzgebung hat mittlerweile das Interesse der Ermittlungsbehörden geweckt. Wie der Kampf der Frauen gegen das System ausgeht, vermag Rachel Dan Hollander nicht vorherzusagen, zumal nicht klar ist, welche Konsequenzen das Nationale Olympische Komitee ziehen wird, das die Oberhoheit über den Verband besitzt. Sie machte gegenüber dem Deutschlandfunk allerdings deutlich, dass sich schon jetzt zahlreiche Lektionen aus dem Fall ableiten lassen.
Schauen Sie sich ganz genau die Statuten an und wie Sie die Täter schützen, wie Sie ein Milieu schaffen, in dem Missbrauch blühen kann. Schauen Sie sich die Gesetze an und wie die Justiz mit den Fällen umgeht. Sorgen Sie dafür, dass Opfer ohne Angst und offen den Missbrauch melden können. Täter wird es weiterhin geben. Die Frage ist doch, werden wir sie erwischen? Werden wir sie stoppen?
Rachel Dan Hollanders mehr als 300 Seiten dickes Buch liefert dazu einen guten Einstieg.
Jürgen Kalver über Rachel Dan Hollander und ihr Buch »What's a Girl Worth«. Und wie Sie im Beitrag gehört haben, hat sich Dan Hollander Journalistinnen und Journalisten von der Zeitung Indie Star zuerst anvertraut. Und mit zweien konnte meine Kollegin Victoria Reit gerade in den USA über diese Recherche sprechen. Dieses Sportgespräch können Sie heute ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk hören oder online auf deutschlandfunk.de oder in der DLF Audiothek. Es war die Gruppe von Läuferinnen und Läufern, die in den vergangenen Jahren viele, viele Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gewonnen hat. Es war das Nike Oregon Project. Und dieses Projekt, das hat Grenzen ausgereizt mit Sauerstoffzelten und Unterwasserlaufbändern. Aber seit zwei Wochen wissen wir, der Cheftrainer und Gründer Alberto Salazar hat die Grenzen nicht nur ausgereizt, er hat sie überschritten, indem er mit Testosterongels und hochdosierten Infusionen experimentiert hat. Alles gesponsert vom Sportartikelhersteller Nike, für das das Projekt perfektes Marketing war. Allerdings nur, wenn die Läuferinnen und Läufer halt wirklich gewinnen. Und deswegen habe ich vor der Sendung den Sportökonomen Eike Emrich von der Universität des Saarlands gefragt, war es zwangsläufig, dass beim Nike Oregon Project die Grenzen überschritten wurden, weil dort viel Geld mit dem Zwang zu viel Erfolg aufeinandertrafen?
Ja, ich würde sagen, letztendlich ja. Also Nike ist der Sponsor der Athleten gewesen. Nun bringt dieser Sponsor Athleten in ein Team. Und das lohnt sich für Nike natürlich nur dann, wenn es für dieses Projekt weltweit viel Aufmerksamkeit generiert und dadurch sozusagen ein Spillover hat auf seine Produkte und die Produkte mehr gekauft werden. Die Aufmerksamkeit, die steigt natürlich nur dann in die gewünschte Höhe, wenn die Leistungen stimmen. Insofern ist schon so ein impliziter Wunsch mit diesem Projekt verbunden, der natürlich auch auf Seiten der Angestellten wahrgenommen wird, Höchstleistungen zu produzieren. Und es wirkt schon als stiller Druck.
Das heißt, dadurch wird dann auch eine Kultur, wie Salazar sie anscheinend ja vorgelebt hat, auch noch weiter verstärkt?
Ja, natürlich. Dieser von ihm geforderte, wahrscheinlich, so liest sich das von außen und so nimmt man das wahr, unbedingte Leistungswille, der wird natürlich durch viele Mechanismen noch verstärkt und hier durch enorme Leistungserwartungen. Und wenn man liest in den alten sozusagen Netzauftritten, dass die Nike-Elite-Läufer sich ja gerne als Team bezeichnen und dieses Team sich vergleicht im Medaillenspiegel der Leichtathletik mit anderen Nationen wie China oder auch Deutschland und dann sieht gewissermaßen, wenn 12 dieser Ausdauersportler aus dem Salazar-Team in Doha am Start sind und 3-mal Gold, 1-mal Silber und 1-mal Bronze gewinnen, dann ist das ja etwas, was wir in der ganzen Welt beobachten. Multinationale Konzerne ersetzen gewissermaßen nationale Teams. Der nächste Schritt wäre, wenn jetzt Nahrungsmittelhersteller neben Sportartikelherstellern und im dritten Schritt Pharmaziehersteller ihre eigenen Teams sozusagen an den Start schicken würden, hätte vielleicht auch den Vorteil, dass man die Aufmerksamkeit dann nicht mehr auf Nationen verteilt und der Medaillenspiegel sozusagen auf eine andere Ebene geschoben wird.
Aber Unternehmen hatten ja schon immer Einfluss auch auf den Sport.
Ja.
Ist das, sagen Sie, aber trotzdem eine neue Qualität, die jetzt gerade auch stattfindet, auch nicht nur beim Nike Oregon Project, ich meine, das war jetzt auch 2001, sondern jetzt auch mit dem Ineos-Weltrekordlauf, beziehungsweise es ist ja kein Weltrekord, aber der erste Mann, der unter 2 Stunden gelaufen ist, Eliud Kipchoge, ja, in Wien gestern beim Marathon. Das ist ja auch ein Privatunternehmen, was dieses Event gesponsert hat. Ist das eine neue Qualität?
Ja, also ich meine, das war eine neue Qualität, dass international tätige Großkonzerne beginnen, Nationen zu ersetzen und als Substitut wirken und weltweit tätig werden und so auf ihre Produkte verweisen, sich die Aufmerksamkeit des Zuschauers über einen oder mehrere Akteure kaufen weltweit. Allerdings zeigt ja auch die Situation am Beispiel des Nike-Projekts, dass das nicht so ganz geklappt hat. Und offensichtlich sind Wirtschaftsunternehmen ungeachtet ihrer Compliance-Regeln weniger geeignet als auch schon dopinganfällige Nationen, im internationalen Sportwettbewerb sich selbst Grenzen zu setzen.
Das heißt, Sie glauben nicht, dass sich dieser Trend verstärken wird, dass weiter Unternehmen in der Art und Weise, wie das beim Nike Oregon Projekt gelaufen ist, sich solche Teams sozusagen heranzüchten?
Ja, das glaube ich zumindest mal für eine gewisse Phase hat sich dieses Thema erledigt. Ob es wiederkommen wird unter anderen strukturellen Bedingungen, das könnte ja durchaus sein in einigen Jahren, dann vielleicht mit klar geregelten Verträgen, in denen dann eben die Verantwortung beim Athleten liegt, indem er eben unterzeichnet, wenn er dopt oder illegitime oder illegale Handlungen vollzieht im Bereich des Dopings, der leistungsunterstützenden Mittel, dass dann Konventionalstrafen fällig werden und Ähnliches, dass also gewissermaßen Unternehmen sich vertraglich frei von Verantwortung stellen und Athleten und ihre Trainer gewissermaßen noch stärker in Leistungsdruck nehmen. Das könnte durchaus passieren und wiederkommen, aber die nächsten Jahre glaube ich eher nicht daran.
Gibt es etwas, was die Verbände tun können? Weil gerade am Beispiel Eliud Kipchoge ist ja auch ganz klar zu sehen, der hat sich dafür entschieden, bei diesem Lauf mitzumachen, anstatt bei der Weltmeisterschaft teilzunehmen.
Ja, das ist übrigens ein interessanter Punkt, weil die Art und Weise, wie diese Weltbestzeit beim Marathon, gibt es hier keine Weltrekorde, weil die Strecken so variieren, wie diese Weltbestzeit gelaufen wurde, ist ja symptomatisch für diese Art von Sport. Ich halte schon Rennen, in denen Hasen tätig werden, die gewissermaßen den entscheidenden Läufer ziehen, ihm die richtigen Zwischenzeiten mundfertig servieren und so weiter. Das hat ja alles mit fairem Wettbewerb, mit gleichwertigen Gegnern und offenem Ende nichts zu tun, sondern das ist ja unterwegs gewissermaßen schon mal eine Verletzung des Gedankens des sportlich fairen Wettbewerbs. Dort zeigt sich deutlich, dass es Sensationsjagd, Rekordjagd, demonstrative sozusagen Leistungsbezeugung einer Person. Das ist so gelebter Fortschrittsglaube. Aber es verwässert ein Stück weit den Gedanken des Sports, des fairen Wettbewerbs, der ja gewissermaßen umso spannender wird, je gleichwertiger die Gegner sind und je unvorhersehbarer der Ausgang des Ereignisses ist. Und hier ist ja alles geplant, minutiös vorbereitet, mit der Hilfe anderer durchdekliniert, um am Ende einen antizipierten Wert zu liefern. Das ist durchaus ein schönes Zeichen für menschliche Leistungsfähigkeit, aber es hat wenig mit Sport zu tun.
Aber können die Verbände da irgendetwas gegen unternehmen, dass die Besten sagen, nö, wir laufen nicht bei Weltmeisterschaften, wir holen uns bei der Privatwirtschaft das Event ab?
Nein, das können die Verbände durchaus nicht. Wenn man mal genau hinschaut, haben wir ja hier weltweit gewissermaßen eine Unterteilung des Sports in Showsport, Rekordsport und den klassischen Wettbewerb gewissermaßen bei Olympischen Spielen mit Mischformen und so weiter. Was sollen Verbände dort tun? Sie können weder entsprechende Einkommen bei den Athleten generieren oder für die Athleten generieren. Sie haben natürlich so etwas wie ein Startmonopol zu vergeben. Also sie können dann sagen, hör mal zu, wenn du nicht für unsere Nation startest und solche Ereignisse vorziehst, sperren wir dich auch für künftige Großereignisse, dann verblasst mit der Zeit der Marktwert dieser Personen unter Umständen. Und insofern wird die sich das überlegen. Bei dem eben genannten Marathonläufer allerdings ist der Marktwert so hoch, dass das für ihn keine Rolle mehr spielt. Er zieht eben das Einkommen dem klassischen sportlichen Wettbewerb vor. Bei Athleten, die noch nicht so etabliert im Markt sind, haben Verbände durchaus eine Einflussnahmemöglichkeit, indem sie eben Startrechte dann sehr rigide handhaben.
Wobei das natürlich dann auch dazu führen kann, dass zum Beispiel das Produkt einer Weltmeisterschaft auch weniger wert ist.
Ja, vollkommen klar. Also das ist ja gewissermaßen der nächste Punkt, dass auch die internationalen Verbände von dem Punkt an, ab dem die internationalen Leistungsträger und Stars bei der WM nicht mehr vertreten sind, enorme Einkommensnachteile haben und schlechtere Sponsorenverträge bekommen. Also sind sie immer auf einen Kompromiss angewiesen. Und dieser Kompromiss ist gewissermaßen wie ein Pendel hin und her schwingend. Man erlaubt mal mehr, mal weniger Starts auf nationaler Ebene. Und die nationalen Verbände bilden ja den internationalen Verband. Und man tariert das immer wieder neu aus, um die Interessen der Verbände und die Individualinteressen besser unter einen Hut zu bringen. Und je mächtiger gewissermaßen, also je bekannter und leistungsfähiger ein Athlet ist, umso mehr Freiheiten wird man ihm einräumen.
Einschätzungen waren das vom Sportökonomen Eike Emrich über die Macht der Konzerne im Sport. Sie hören Sport am Sonntag im Deutschlandfunk. Wenn die Olympischen Spiele der große gemeine Bruder sind, dann ist die Universiade die kleine unschuldige Schwester. Denn bei der Universiade treten keine Profis an, sondern Studierende aus der ganzen Welt und die messen sich in diversen olympischen Disziplinen sportlich auf hohem Niveau, aber ohne die Skandale, die Olympia im Moment halt produziert. Und nun gibt es sehr konkrete Pläne, die Universiade, das zweitgrößte Multisportereignis der Welt, nach Deutschland zu holen, und zwar 2025. Der Hochschulsportweltverband hat bereits gesagt, wenn Deutschland möchte, dann bekommt es die Universiade. Und die Rhein-Ruhr-Region, die möchte und ist inzwischen der einzige Bewerber in Deutschland, nachdem Leipzig, Frankfurt und Berlin aus unterschiedlichen Gründen abgesagt haben. Aber warum sollte Deutschland überhaupt die Universiade ausrichten? Diese Frage habe ich André Hahn gestellt, der ist für die Linke im Sportausschuss des Bundestags und dort wird die Bewerbung am Mittwoch diskutiert werden.
Ich finde, dass eine solche Veranstaltung der besten Studierenden der Welt im Sportbereich durchaus auch zu Deutschland passt. Und man könnte auch zeigen, dass man Sportgroßereignisse durchführen kann. Und ich glaube, wir haben alle Voraussetzungen dafür. Und wenn ich mir die Bewerbungsunterlagen angucke, die für Nordrhein-Westfalen vorliegen, dann will man ja im Wesentlichen sich konzentrieren auf vorhandene Sportstätten, also keine großartigen Neubauten. Und deshalb finde ich das gut. Und ich war erst in Neapel bei der letzten Universiade und ich muss sagen, auch die sportlichen Leistungen sind durchaus sehr hochwertig in vielen Sportarten. Und deshalb spricht eigentlich aus meiner Sicht nichts dagegen, das auch in Deutschland auszufahren.
Auch nicht die Kosten, die dann dafür anfallen würden. Im Moment sind so 150 bis 180 Millionen Euro taxiert. Und davon müsste ganz viel der Bund und das jeweilige Land und dann auch die Kommune finanzieren.
Die Frage ist ja tatsächlich, ob wir wollen, dass solche Ereignisse immer nur oder fast nur noch in politisch problematischen Ländern stattfinden. Ich möchte das jedenfalls nicht. Und ich glaube auch, dass das Geld gut investiert ist, wenn man dann Sportanlagen, vorhandene Sportanlagen ertüchtigt, wenn es Trainingsstätten gibt, wenn man Sporthallen zur Vorbereitung wieder auf Vordermann bringt. Das nützt auch der Region dauerhaft. Und natürlich, das ist völlig klar, muss der Bund, muss auch das Land Nordrhein-Westfalen seinen Anteil leisten. Das kann der Hochschulsportverband allein nicht. Nur das trifft ja auch auf andere Veranstaltungen zu. Und von daher muss man dann auch, wenn man so etwas ausrichtet, was ja alle paar Jahrzehnte überhaupt mal stattfindet, dann auch sich finanziell beteiligen. Das gehört zu einer solchen Universiade dazu, ohne Zweifel.
Sie hatten es gerade eben schon angesprochen in einem Nebensatz, dass NRW die Universiade wahrscheinlich ausrichten wird. Wenn das sich jetzt konkretisiert, dass es die Universiade dort geben wird, ist es dann nicht auch gleichzeitig ein Testlauf für eine mögliche Olympiabewerbung dieser Region für dann irgendwann in den 30er Jahren?
Also dem will ich jetzt nicht vorausgreifen. Ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, dass eine solche Veranstaltung stattfindet, genauso wie die Special Olympics in Berlin, die, glaube ich, für 2023 vorgesehen sind. Das ist erstmal ein wichtiges Signal, dass Deutschland solche Veranstaltungen ausrichtet. Und was mit Olympia wird, das ist noch ein langer Weg.
Würden Sie das denn begrüßen, wenn die Universiade ein Testlauf wäre?
Ich würde begrüßen, dass die Universiade zeigt, dass wir Sportgroßereignisse erfolgreich austragen könnten. Was Olympia angeht, gibt es mit Recht erhebliche Bedenken, nicht nur gegenüber dem IOC, gegen den sogenannten Host-City-Verträgen und so weiter, was dort alles im Umfeld stattfindet. Das muss man sich dann ansehen, wenn es ansteht. Nur da geht es wohl um die Jahre Anfang 2030. Das steht jetzt noch nicht an. Aber die Frage, ob man eine Universiade gestalten kann in Deutschland, die halte ich für bejahenswert und auch aus meiner Sicht unterstützenswert.
Im Sportausschuss gibt es da eine Mehrheit für die Universiade 2025?
Das vermag ich aus dem jetzigen Blick nicht abschließend zu beurteilen. Ich kann mir aber vorstellen, dass dort durchaus eine Offenheit und Bereitschaft dafür da ist, das zu unterstützen. Aber nochmal, wir entscheiden das nicht. Die Vergabe geht zunächst mal über die internationalen Hochschulsportverbände oder den Verband. Und bei uns geht es um die Frage, was kann der Bund dazu beitragen? Und darüber werden wir diskutieren.
Aber ohne Zuschüsse vom Bund keine Universiade.
Ich denke tatsächlich, dass der Bund dann seinen Beitrag wird leisten müssen. Insofern muss man miteinander im Gespräch bleiben und der Bund wird sich daran beteiligen müssen. Ansonsten wird es keine Universiade in Deutschland geben, völlig klar.
Warum glauben Sie, hätte eine Universiade bei der Mehrheit der Menschen mehr Rückhalt als die Olympischen Spiele, wo sich ja in Hamburg und München die Menschen sich dagegen entschieden haben, Olympia ausrichten zu wollen?
Ich habe ja schon gesagt, dass es nicht nur wegen der Korruptionsvorwürfe und wegen anderen Fragen durchaus berechtigte Bedenken gibt gegen das IOC und Sorgen, dass Olympische Spiele die Umwelt beeinträchtigen, die Kosten aus dem Ufer laufen und so weiter und so fort. Die Universiade ist überschaubar, hat auch bisher in den ganzen Jahren oder Jahrzehnten noch keine negativen Erfahrungen gebracht. Und ich glaube, dass die Menschen in Deutschland grundsätzlich sportbegeistert sind. Und deshalb kann sowohl eine Universiade als auch eine Fußball-Europameisterschaft oder eben auch die Veranstaltung von Leichtathletik-Europameisterschaften, die wir hatten, in Deutschland stattfinden. Das ist doch überhaupt kein Thema. Aber es gibt Sorge einfach wegen des Images des Internationalen Olympischen Komitees. Da müssen die zunächst mal dran arbeiten. Und ich glaube, dass die Universiade einfach Studierenden, Weltmeisterschaften, wie ja die Umschreibung ist, ist etwas, was durchaus unterstützt werden kann und wo auch niemand etwas dagegen hat. Da geht es nicht in erster Linie um Kommerz. Das habe ich also beispielsweise in Neapel erlebt. Es sind weitgehend bescheidene Spiele. Es geht nicht um Kommerz. Es geht wirklich um den Sport und darum sollte es in erster Linie gehen, im Übrigen auch bei Olympischen Spielen.
Also ist die Universiade im Moment das bessere Olympia?
Na, das ist mir eine zu verkürzte Zusammenfassung. Die Universiade sind die Weltspiele der Studierenden im Sportbereich und die kann man unterstützen. Bei Olympischen Spielen geht es auch um Vermarktung, geht es um Kommerz, geht es um die Verdrängung von Menschen aus ihren angestammten Gegenden, geht es um riesige Neubauten, die für die Sportanlagen notwendig sind. All das ist bei der Universiade aus meiner Sicht jedenfalls nicht gegeben, nach den Plänen, die ich kenne. Und deshalb kann ich das auch unterstützen.
Sind Sie denn dafür, dass dieser Rückhalt, den Sie in der Bevölkerung zumindest erahnen, dann auch wirklich getestet wird in einer Abstimmung?
Also ich bin grundsätzlich sehr für Volksabstimmungen und für Bürgerentscheide. Ich weiß aber nicht, ob tatsächlich eine Universiade jetzt der entscheidende Punkt ist, vor allen Dingen, wenn fast nur vorhandene Sportstätten genutzt werden sollen, um einen solchen Volksentscheid durchzuführen. Denkbar ist so etwas, aber ich würde das nicht fordern. Ich glaube, da gibt es andere Dinge, die den Menschen mehr am Herzen liegen, wo sie mitentscheiden wollen. Ich weiß nicht, ob die Universiade jetzt das Kernproblem ist für viele Menschen. Das muss dann wirklich in Nordrhein-Westfalen selbst entschieden werden.
Sagt der Sportpolitiker der Linken André Hahn über eine Bewerbung zur Universiade 2025. Goalball, das ist eine der beliebtesten paralympischen Sportarten in Deutschland und es ist eine der wenigen Sportarten, bei dem die Floskel "Es klingelt im Kosten" tatsächlich wahr ist. Denn die Spieler beim Goalball sehen nichts, deswegen ist der Spielball mit einer Klingel versehen. Und diesen Spielball versuchen die Spieler, drei pro Team, in ein langes, flaches Tor zu werfen bzw. zu rollen. In Rostock hat in den vergangenen Tagen die Europameisterschaft stattgefunden. Die deutschen Herren haben es bis ins heutige Finale geschafft. Und wie das ausgegangen ist, das wird im Bericht von Max Fuhrmann sehr schnell sehr klar.
Und dann stand es fest. Deutschland ist Goalball-Europameister. Es war ein spannendes Spiel. Auch wenn das deutsche Team bereits in der ersten Halbzeit 2:0 vorne lag, kamen die Ukrainer immer wieder gefährlich nah ans Tor und konnten zwei Anschlusstreffer erzielen. Dennoch konnten die Jungs das Spiel für sich entscheiden. Trainer Johannes Günther ist stolz und sehr erleichtert.
Auch wenn das jetzt das Finale war, emotional war das Viertelfinale gegen Griechenland definitiv das anstrengendste. Die Jungs haben die Jobs, die wir heute Morgen in der Besprechung vergeben hatten, super erfüllt. Wir haben taktisch hervorragend agiert. Ich bin total stolz auf diese junge Truppe, wie souverän sie gerade in der Europameisterschaftsfinale gespielt hat.
Viele auf dem Papier stärkere Gegner konnten bezwungen werden. Dieses Team war einfach nicht zu knacken. Doch ohne einen Spieler wäre dieses kleine Herbstwunder nicht möglich gewesen. Reno Thiele aus Rostock hat die EM in die Stadt geholt. Auch ihm fällt ein Stein vom Herzen.
Das war ein langer Weg, das wussten wir, aber dann rocken wir das den Griechenland. Gegen Litauen, gegen den amtierenden Paralympicsieger, Europameister. Wir wussten, das wird das Spiel der EM. Wir wussten aber, wir werden es gewinnen. Ich war mir so sicher. Ich habe in der Kabinensprache gesagt, jetzt kommt die Wachablösung. Wir sind Jungs aus der Goalball-Gosse gewesen. und gestern sollte es einfach soweit sein, dass wir sie ablösen. Das ist uns gelungen. Naja, und wir wussten heute noch einmal alle Kräfte zusammennehmen, alle Werte, die diese Mannschaft ausmacht, ins Gedächtnis rufen. Und dann werden wir das Ding holen. Und was Rostock hier heute gerockt hat mit dieser Mannschaftsleistung, ist, Ukraine konnte heute nicht gewinnen.
Da kann ja das nächste Turnier kommen. Dann heißt es natürlich, den Titel verteidigen.
Aus der Goalball-Gosse zum Europameistertitel. Die deutschen Herren gewinnen und die Damen sind bei dem gleichen Turnier Dritte geworden. Stellen Sie sich vor, bei einer Fußball-WM gewinnt Norwegen erst gegen Brasilien und dann auch noch gegen Deutschland. Das wäre eine riesige Überraschung. Beim Rugby findet so eine Überraschung genau gerade statt. Denn Japan hat es bei der WM im eigenen Land geschafft, erst die Iren zu schlagen, eines der besten Teams der Welt. Und heute kamen auch noch die Schotten dazu. Und damit stehen die Japaner nun im Viertelfinale und entfachen damit eine Euphorie im Land, das vorher keine Rugby-Hochburg war. Das könnte sich aber ändern, sagt Felix Lill. Er lebt seit vielen Jahren in Japan und mit ihm habe ich vor der Sendung über die Begeisterung im Land gesprochen. Zunächst habe ich ihn aber gefragt, wie das Spiel heute gegen Schottland abgelaufen ist, gerade unter den Vorzeichen des schweren Taifuns, der das Land gerade getroffen hat.
Ja, also vorm Spiel war natürlich die Frage, ob es überhaupt stattfinden wird. Denn Mitte der Woche waren schon, als der Taifun Hagibis im Anmarsch war, 2 Spiele abgesagt worden. Und zwischen Japan und Schottland, dieses letzte Gruppenspiel, auf das wirklich in Japan jedenfalls alle geschaut haben, war dann auch in der Schwebe. Am Samstag war sogar in Tokio eigentlich der Alltag lahmgelegt. Viele Menschen sollten zu Hause bleiben, weil eben ja draußen der Sturm zu kräftig war. Sind auch immer noch Reinigungskräfte und so weiter unterwegs auf den Straßen. Man weiß auch noch immer nicht, wie viele Tote es genau geworden sind. Im Moment ist der Stand bei 28. Das waren die Vorzeichen dieses Spiels, also gar nicht sportliche Vorzeichen. Das Spiel selbst stand vor der Frage, ob Japan es zum ersten Mal schaffen würde, ins Viertelfinale einzuziehen. Dafür hätte eine niedrige Niederlage genügt. Und das Spiel ging los. Schottland ging in Führung, sah also nicht so gut aus für Japan. Sie glichen aber noch in der ersten Hälfte aus, drehten das Spiel und blieben dann auch durchgehend in Führung. Am Ende haben sie 28-21 gewonnen, haben damit auch erstmals gegen Schottland gewonnen und sind jetzt nach den Siegen über Irland und Schottland Gruppenerster und haben jetzt zum ersten Mal das Viertelfinale erreicht. Und das ist eine Riesensensation im Land. Und nach dem Spiel sagte der Kapitän Michael Beach auf Japanisch im Interview, dass die Spieler während des ganzen Spiels eigentlich an diese Katastrophe, dass das Land diese Tage eben auch erreichte, gedacht haben.
Sie haben es gerade angesprochen, das ist eine Sensation. Jetzt ist Japan kein klassisches Rugby-Land. Wie nehmen die Menschen in Japan die WM denn an?
Ja, Rugby steht in Japan seit ziemlich genau 4 Jahren in den Schlagzeilen. Damals bei der WM 2015 hat Japan recht sensationell Südafrika in der Gruppe geschlagen. Die Mannschaft schied zwar trotzdem in der Vorrunde aus, aber in Japan wurde daraus eigentlich eine große Geschichte und das ganze Land wusste dann Bescheid. Man hat eben einen Großen geschlagen als ein Kleiner, also David gegen Goliath, diese Geschichte war das. Und nun mit der WM eben in Japan, erstmals auf asiatischem Boden, wird das Ganze natürlich extrem verfolgt. Also die japanische Nationalmannschaft wurde überhaupt auf ihrem Weg seit diesem Überraschungssieg vor 4 Jahren bis zur WM jetzt verfolgt, also über Rugby wurde täglich in Zeitungen irgendwo berichtet. Eine Umfrage kurz vorm Turnier, einen Monat etwa vorher, ergab, dass 90% der japanischen Bevölkerung wusste, dass das Turnier stattfindet. Die Stadien waren ausverkauft und die Leute verfolgen das Ganze jetzt in Bars, also wenn sie denn nicht im Stadion sind. Also viele meiner Bekannten zum Beispiel in Japan, die eigentlich vielleicht auch gar nichts mit Sport zu tun haben, haben mir jetzt gesagt, dass sie die WM wirklich mit großem Interesse verfolgen. Das wiederum ist natürlich für den Weltverband World Rugby ein Glücksgriff, weil Rugby natürlich global gedacht im Schatten von Fußball steht. Fußball ist ein Sport, der globalisiert sich ja extrem schnell und alle anderen Sportarten müssen irgendwie zusehen, dass ihnen nicht der Nachwuchs davonläuft. Ne? Und in Japan, wo jetzt Rugby eigentlich beliebter und beliebter wird, hofft der Verband, dass sich so eine Erfolgsgeschichte eines neu importierten Sports dann auf den ganzen asiatischen Kontinent breit macht. Und deswegen hat eigentlich auch der Weltverband Japan großes Interesse daran, dass Japan dort gut abschneidet. Und danach sieht es ja im Moment aus.
Ist es denn nur ein kurzer Hype oder kann man damit rechnen, dass auch langfristig diese WM den Stellenwert von Rugby in Japan selbst auch erhöht?
Gute Frage, die man natürlich nicht sicher beantworten kann, betrifft ja die Zukunft. Aber es gibt ein Beispiel dafür, dass eigentlich so ein Turnier schon von Dauer sein kann in seiner Wirkung. Das ist die Fußball-WM 2002 in Japan und Südkorea. In Japan gab es damals erst seit knapp 10 Jahren, seit 1993, die Profiliga J-League. Die war damals noch gespickt mit Allstars aus dem Ausland. Also zum Beispiel aus Deutschland war Pierre Littbarski da, Guido Buchwald, Frank Ordenewitz. Also Leute, die eigentlich ihre Karriere schon hinter sich hatten, die kickten dort nochmal mit ihrem Star-Status für recht viel Geld und auch ja als fußballerische Entwicklungshilfe. Man wusste damals natürlich gar nicht, ob dieses Konzept aufgehen würde, weil der Nachwuchs aus dem eigenen Land, aus Japan, fehlte. 10, 15 Jahre später war Japan dann aber vom Importeur alternder Stars zum Exporteur von Talenten geworden. Heute sind ja japanische Talente in jungem Alter schon längst in den großen Ligen Europas. Fußball ist heute in Japan neben Baseball der beliebteste Sport im Land und eigentlich jeder, den man in Japan zu dieser schnellen Entwicklung der Beliebtheit von Fußball fragt, der wird sagen, ja, die WM war ein ganz wichtiger Punkt dafür, weil eben, ja, die Welt war zu Gast und alle haben es gesehen und alle haben teilgehabt und alle haben gesehen, was das für ein spannender Sport ist. Jetzt passiert sowas Ähnliches in einem Frühstadion gerade mit Rugby. Die Spieler, die das betreiben, also Jugendliche, die werden mehr an der Zahl. Und also zum Beispiel, wenn ich mich bei meinen Bekannten umhöre, dann beschreiben die Leute die Spieler als cool, beeindruckend, sexy und so weiter. Also die Beschreibungen sind positiv. Und den Sport hält man hier eigentlich nicht für was Freakiges, irgendwie, die rammen sich da die ganze Zeit die Köpfe ein oder so, sondern für was Nachahmenswertes. Also die Leute sind wirklich mit großem Interesse dabei. Insofern könnte man schon denken, dass das Dauer hat.
Sagt Felix Lill über die Begeisterung für Rugby im WM-Gastgeberland Japan. Und wir bleiben auch dort. Und nicht nur die Rugby-WM wurde vom Taifun betroffen, der am Wochenende über das Land gefegt ist, sondern auch die Formel 1. Gestern war nämlich die Strecke in Suzuka gesperrt und deswegen gab es heute gleich zwei große Ereignisse, nämlich einmal die Qualifikation. Da lag Ferrari vorne mit 1 und 2, Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Im Rennen haben dann aber wieder die Mercedes die Nase vorn gehabt.
Ferrari hat sich selbst geschlagen. Die Hoffnungen waren berechtigterweise groß im italienischen Team vor Rennbeginn in Suzuka. Die erste Startreihe ganz in Rot, aber auf der Pole Position verschlief Sebastian Vettel den Auftakt und musste den hinter ihm lauernden Mercedes-Mann Valtteri Bottas vorbeiziehen lassen. Vettels Teamkollege Charles Leclerc ramponierte sich früh die Front bei einer Kollision mit Max Verstappen und musste so einmal zusätzlich an die Box. Und von da an kontrollierten die beiden Silberpfeile das Geschehen an der Spitze. Nur durch einen weiteren Reifenwechsel von Weltmeister Lewis Hamilton konnte sich Sebastian Vettel da vorne noch zwischenschieben und einen silbernen Doppelsieg verhindern. Trotzdem gab es genügend Gründe zur Freude bei Mercedes. Valtteri Bottas gewann vor Sebastian Vettel, der zweite Mercedes-Mann Lewis Hamilton wurde Dritter und dadurch lösten die beiden silbernen Fahrer im gesamten Team Jubel aus, denn bei noch 4 ausstehenden Saisonrennen sicherte sich der Rennstall den Weltmeistertitel in der Konstrukteurswertung. Zum 6. Mal in Folge gelang Mercedes dies.
Ein Bericht von Jens Wolters. Bis heute war es eine gute Woche für Alexander Zverev. Der Tennisprofi hatte bei den Shanghai Masters sogar Roger Federer geschlagen. Heute im Finale, da hat Zverev aber dann deutlich verloren. Thomas Perlebach.
Am Ende hatte Alexander Zverev nicht den Hauch einer Chance. Gegen Daniil Medvedev wollte ihm nur wenig gelingen, während der US Open-Finalist ein Klasse-Match spielte, kaum einen Fehler machte. Symptomatisch für dieses Finale war, dass Zverev den ersten Satz mit einem Doppelfehler abgab, Medvedev das Match mit einem Ass beendete. Zverev kämpfte, versuchte alles, aber nichts wollte ihm gelingen. Trotzdem war Shanghai für ihn eine erfolgreiche Woche. Er ist seinem Ziel, beim Finale der besten 8 des Jahres im November in London dabei zu sein, einen Riesenschritt näher gekommen, hat sich in dieser Wertung aktuell auf den 7. Platz verbessert.
Thomas Perlebach berichtete. Gut 3 Monate nach den Schwimmweltmeisterschaften hat Florian Wellbrock auch vor heimischem Publikum beim Weltcup in Berlin gezeigt, dass über 1500 Meter sehr schwer zu schlagen ist. Heute, da stehen beim Wettkampf in Berlin die letzten Entscheidungen an. Live aus Berlin zugeschaltet ist Lars Becker. Herr Becker, wie sind die Wettkämpfe bis jetzt verlaufen?
Auch ohne den Doppelweltmeister, der ja gestern nach seinem genannten Erfolg sofort abgereist ist wegen eines leichten Infekts. Er will das erste Höhentrainingslager in Spanien in der Sierra Nevada nicht gefährden, war es der erfolgreichste deutsche Tag. 2 Siege und ein weiterer Podestplatz. 2 18-jährige Nachwuchstalente haben heute gewonnen. Das ist erfreulich. Einmal Anna Elend über 50 Meter Brust im Sprint also. Die WM-Siebte ist weiter auf dem Weg nach vorne. Das ist jemand für die nächsten Jahre auf den Brustdistanzen. Und über 100 Meter Schmetterling, ebenfalls eine 18-jährige erfolgreich. Angelina Köhler, auch das war nicht unbedingt zu erwarten. Auch sie war schon bei der WM dabei in Guangzhou, hat ihr Debüt gegeben, war bis ins Halbfinale gekommen. Und einen weiteren Podestplatz, nämlich Rang 3 im selben Rennen, 100 Meter Schmetterling für die Magdeburgerin Alina Schmidtke. Das war erfolgreich. Unter dem unterm Strich muss man sagen, Florian Wellbrock, der einzige Top-Schwimmer aus Deutschland, der hier war, alle anderen in Berlin nicht am Start. 3 Siege, 6 Podestplätze, das ist eine positive Bilanz für den DSV. Gerade die Nachwuchskräfte haben überzeugt, aber insgesamt hat dieser Weltcup von Berlin wenig bis gar keinen Aussagewert.
Lars Becker war das live aus Berlin vom Weltcup der Schwimmerinnen und Schwimmer. Ab wann weiß man, dass ein junger Fußballspieler nicht gut, sondern sehr gut ist? So gut, dass er in der Bundesliga spielen könnte. Diese Frage ist für Vereine wichtig, weil sie natürlich so früh wie möglich wissen möchten, wen sie an sich binden sollen. Und jetzt sollen statistische Daten, Big Data also, helfen, solche Talente so früh wie möglich zu erkennen. Mathis Junglut hat einen Mann getroffen, der eine Firma gegründet hat, der sich genau damit beschäftigt und einen sehr persönlichen Grund hatte, in das Geschäft mit den Daten einzusteigen.
Als Daniel Heidrich das Angebot bekommt, zweifelt er. Ist es das wert? Hat sein Sohn wirklich das Zeug dazu? Soll er ihm die Strapazen antun? Heidrich ist einer von tausenden Vätern, denen jedes Jahr gesagt wird, ihr Sohn kann es schaffen, er kann Fußballprofi werden. Doch nur 0,01% eines Fußballjahrgangs landet am Ende tatsächlich im professionellen Fußball, also in den ersten 3 Ligen. Das ist 1 von 10.000 Kindern, das anfängt, Fußball zu spielen. Selbst in einem Jugendleistungszentrum eines Bundesligisten zu spielen, ist keine Garantie. Aus über 800 dort angemeldeten Kindern schafft es nur eine 2-stellige Zahl in den Profibereich.
Wir als Familie haben uns die Frage gestellt, okay, wenn das der erste Schritt ist, dann wird es vielleicht irgendwann auch einen zweiten Schritt geben. Der bedeutet dann Sportschule, der bedeutet dann 4 bis 5 Mal die Woche Training, also quasi die Aufgabe einer Kindheit, so wie sie kennen. Wenn man Dinge gerne macht und talentiert ist, habe ich überhaupt nichts dagegen, die Dinge zu tun. Die Frage ist halt nur, vergucken die Leute sich dort nicht. Dem wollte ich einfach vorbeugen.
Heidrich ist gelernter Ingenieur. Deshalb will er sich dem Thema statistisch nähern. Das passt zum aktuellen Hype des Fußballs, der Datenanalyse und Big Data. Bundesligisten nutzen computerbasierte Daten schon länger, um Training zu steuern und Spiele zu analysieren. Doch auch im Jugendbereich werden Statistiken immer wichtiger. Im modernen Fußball werden je nach Spielidee unterschiedliche Spielertypen gebraucht. Große, kleine, wendige, bullige. Daher fragt sich Heidrich, gibt es bestimmte Eigenschaften, die alle Profis haben? Dafür schaut er sich zunächst Leistungsdaten von allen Bundesligaspielern an, spezifisch für jede Position.
Demnach haben wir halt Typen gebildet, haben geschaut, wie groß sind die, wie schnell sind die, welche Grundvoraussetzungen müssen die mitbringen. Wir reden über kognitive Leistungsfähigkeiten und solche Themen. Und dann haben wir uns gefragt, was kann man da schon bei Kindern beobachten?
Mit diesen Erkenntnissen gründet er im vergangenen Jahr ein Unternehmen, 4Talents Analytics. Heidrich kooperiert bereits mit Union Berlin und Dynamo Dresden. Seine Expertise ist heiß begehrt. Heidrich zufolge gibt es 4 Bereiche, in denen ein Fußballer talentiert sein muss. Körperbau, Koordination, Kognition und Schnelligkeit.
Wir suchen nach diesen Jugendlichen, die in diesen Bereichen herausragend begabt sind und sagen, wenn du das mitbringst und dich für Fußball interessierst, fleißig bist, soziale Komponenten mitbringst, kann aus dir ein sehr guter Fußballer werden. Das ist dann das Thema Wahrscheinlichkeit.
Christopher Clement bildet Jugendtrainer beim DFB aus. Er warnt davor, sich bei der Spielerausbildung ausschließlich auf Daten zu verlassen und verweist auf etwas, das jeden gemessenen Wert beeinflussen kann, nämlich den Kontext. Letztlich sei der Schritt in den Profifußball abhängig von vielen Faktoren.
Ein entscheidender Kontext ist sicherlich das unmittelbare familiäre Umfeld bei entsprechenden Einflüssen, die wir gar nicht kontrollieren können. Und dann gibt es natürlich einen komplett Fußballimmanenten. Man wechselt vielleicht dann eben aus einem Verein in den nächsten, um Lernentwicklung zu haben.
Trainer, Verletzungen, Mitspieler, all das kann eine Entwicklung beeinflussen und ist nicht zu berechnen. Das ist der große Haken der Datenanalyse. Fußball ist ein Spiel, das vom Zufall geprägt wird. Ein Torwartfehler ist eine statistische Ausnahme, kann aber ein Spiel entscheiden. Trotzdem setzen viele Vereine auf Datenanalyse und versuchen dabei, den Tick innovativer zu sein als der Konkurrent. Vor allem für finanzschwache Vereine ist es eine Chance, auf dem europäischen Markt mitzuhalten. Es ist ein Wettkampf um Wissen. Sascha Schmidt erforscht die Zukunft des Sports an der Otto Beisheim School of Management. Dabei beobachtet er seit einiger Zeit ein Prinzip im deutschen Fußball.
Dass man Spieler identifiziert, die im Markt unterbewertet sind oder in denen man etwas sieht, was andere nicht sehen. Dadurch bin ich dann ja in der Lage, auch günstiger einzukaufen oder auch teurer zu verkaufen. Und so eine Begabungsdiagnostik ist jetzt ein Weg, Informationen über einen Spieler zu generieren, die so jetzt nicht offensichtlich sind.
Schmidt nennt es Moneyball-Prinzip, benannt nach der Geschichte des Baseball-Managers Billy Bean. Der nutzte als erster rein objektive Leistungsdaten, um seinen Kader zusammenzustellen und war damit sehr erfolgreich. Baseball ist jedoch viel statischer als Fußball und daher leichter zu berechnen. Deshalb stehen Unternehmen wie das von Daniel Heidrich vor großen Herausforderungen. Vor einem Jahr gestartet, wird man erst in ein paar Jahren sagen können, ob die Vorhersagen wirklich stimmen. Überprüfen kann Heidrich das dann auch aus nächster Nähe. Sein Sohn hat die Tests bestanden und spielt seit einem Jahr in der Jugendmannschaft von Union Berlin.
Mathis Jungblut darüber, wie Big Data das Talentscouting beeinflussen kann und verändern wird. Bei manchen Spielernamen brauchen wir aber keine Statistik, um zu wissen, dass sie zu den ganz Großen der deutschen Fußballgeschichte gehören. Oliver Kahn, Wolfgang Overath oder Jürgen Klinsmann zum Beispiel. Um ganz sicher zu gehen, dass diese Spieler entsprechend gewürdigt werden, hat der Deutsche Fußballbund eine Hall of Fame eingerichtet. Bis jetzt nur für Männer, seit gestern haben aber auch die Frauen eine Hall of Fame. Wurde auch Zeit, meint die DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg.
Ein bisschen stolz bin ich schon auf das Ganze. Und es ist natürlich eine Krönung, dass wir hier die Hall of Fame für die Frauen begrüßen, ausrichten bzw. ehren. Das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt. Aber als ich hörte, Hall of Fame für die Männer, war meine Frage, und wann für die Frauen?
Jetzt ist die Antwort. Und zwar unter anderem mit dabei sind Silvia Knight, Nia Künzer und Inka Grings. Alle Weltmeisterinnen als Spielerin oder Trainerin. Und während in Dortmund die deutschen Nationalspielerinnen geehrt wurden, müssen die aktiven deutschen Herren heute in Tallinn ran. Gegen Estland geht es um die Qualifikation zur EM. In weniger als einer Stunde geht das Spiel dort los. Armin Lehmann ist live vor Ort. Am Mittwoch gegen Argentinien haben ja gleich 4 Spieler ihr Debüt gegeben. Geht der Trend zur Jugend heute weiter oder kehren ein paar der verletzten etablierten Spieler wieder in die Startelf zurück?
Ja, es kehren natürlich ein paar verletzte oder leicht angeschlagene Spieler zurück. Allen vorneweg Marco Reus, der heute in der Offensive wieder spielen wird. Dabei fehlt ein junger Wilder, der aber eigentlich schon ein bisschen etabliert ist, nämlich Serge Gnabry, der Mann der letzten Länderspiele mit ganz vielen Toren und tollen Szenen. Er hat leichte muskuläre Probleme, wird geschont. Da will man auf Nummer sicher gehen, dass diese Probleme nicht größer werden. Ansonsten eine sehr offensive Ausrichtung der deutschen Mannschaft, die wahrscheinlich mit 2 Innenverteidigern hinten spielen wird und alles andere wird nach vorne spielen. 8:0 hat man das Hinspiel in Mainz im Juni diesen Jahres gewonnen. Und ich gehe zwar nicht von einem ganz so hohen Ergebnis aus, aber ein deutlicher Sieg wird es werden.
Neben diesen sportlichen Aspekten sorgt wieder ein politischer Zwischenfall für zumindest Ärger. İlkay Gündoğan und Emre Can haben auf Instagram einen Post geliked vom türkischen Fußballverband. Auf dem Foto salutieren die Spieler und darunter steht auch, oder beziehungsweise ein Nationalspieler hat darunter geschrieben, für unsere Nation, vor allem für jene, die für unser Land ihr Leben riskieren. Also ein Rückbezug darauf, was gerade in Nordsyrien passiert. Wie geht der DFB jetzt damit um?
Also der DFB hat sich selbst uns gegenüber noch nicht geäußert. Wir haben vom Sportinformationsdienst jetzt eine erste Information bekommen. Die konnten mit İlkay Gündoğan sprechen. Beide Spieler, das muss man vorneweg stellen, haben mittlerweile das Ganze wieder entliked. Und İlkay Gündoğan hat sich so geäußert, dass er gesagt hat, glauben Sie mir, nach dem letzten Jahr ist das Letzte, was ich wollte, ein politisches Statement zu setzen. Und ich habe deshalb ganz bewusst diesen Like zurückgenommen. So hat er sich gegenüber dem Sportinformationsdienst geäußert. Ist trotzdem natürlich eine sehr unglückliche Aktion dieser beiden Spieler. Der DFB will sich dann nach dem Spiel, da will er sich erstmal intensiv mit den Spielern auseinandersetzen und will sich dann nach dem Spiel auch äußern. Und wir gehen mal davon aus, dass dann noch wir noch ein paar Infos kriegen.
Live aus Tallinn war das Armin Lehmann und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Sport am Sonntag.